Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Tax. Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast@ferrumtax.com erreichen. Willkommen zu einer neuen Folge und wir haben mal wieder Neues aus der E-Commerce-Mehrwertsteuerküche. Und wer ist mein Küchenpartner? Das ist die Claudia.
Hi.
Und sie hat große Erfahrung in der Digitalisierung und auch mit agilen Projekten in der öffentlichen Verwaltung. Insofern gibt es hier viele Überschneidungen und insofern ist sie auch ein geeigneter Interviewpartner für diese wunderschöne Diskussionsrunde, die wir heute machen. Kurzer Disclaimer nochmal am Anfang. Grundsätzlich, wir reden viel über Recht, aber wie immer, das ist keine Rechtsberatung. Claudia, bitte.
Ja, Robert, schön, dass ich heute wieder dabei sein kann und mit dir wieder eine neue Mehrwertsteuersuppe anrühren kann. Bei der Leistungsabwicklung als auch Erbringung an einen Verbraucher in der digitalen Wirtschaft sind sehr häufig eben mehrere Unternehmer involviert, die unterschiedliche Leistungsanteile erbringen. Die Ermittlung nach den letzten verantwortlich leistenden Unternehmer als Mehrwertsteuerpflichtiger kann sich eben komplex gestalten. Und ein Mehrwertsteuersystem muss sich deshalb diesen Gegebenheiten eben auch anpassen und rechtssicher identifizieren, welcher Unternehmer für die Mehrwertsteuer in der digitalen Lieferkette verantwortlich ist. Viele digitale Leistungen werden zum Beispiel über einen App Store oder an einen Verbraucher erbracht und damit eben von sogenannten Vermittlern im Sinne des Artikels 9a Mehrwertsteuer DVO bereitgestellt. Und die Bestimmung ist aber sehr komplex.
Da hast du vollkommen recht und du hast eigentlich schon eine super Einführung gegeben, weil, wie du jetzt gerade eben aufgezeigt hast, in der digitalen Wirtschaft und speziell im E-Commerce ist es häufig so, dass viele Beteiligte mit einem unterschiedlichen Beteiligungsgrad an der Erbringung einer digitalen Dienstleistung mitwirken. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Man hat jetzt ein Portal, wie du es gerade eben genannt hast, ein App Store oder dergleichen. Und da habe ich einen Zahlungsdienstleister. Ich habe Entwickler, die über diese Plattform Leistungen zur Verfügung stellen. Oder diese Leistung ist wieder nur eine Plattform für eine andere Plattform. Mhm. Also du wirst dann zum Beispiel geroutet oder der Download erfolgt über einen ganz anderen Dienstleister. Das heißt, es gibt hier viele theoretische Einflugschneisen für komplizierte Fallgestaltungen. Und das findet man ja immer als Jurist super, wenn man komplizierte Fallgestaltung hat. Aber auf der anderen Seite muss es natürlich auch die Lebenswirklichkeit abdecken.
Aber ihr liebt doch das Problem als Juristin, oder?
Sowieso. Ansonsten kriegst du ja kein Geld. Ja.
Genau.
Nee, definitiv. Also wie gesagt, es geht ja immer um diese komplizierten Fälle und wir greifen uns so ein bisschen diesen komplizierten Fall raus. Aber fangen wir erstmal mit den Basics an, so wie immer. Also diese unterschiedlichen Beteiligungsgrade, aber auch die digitale Leistungsabwicklung in so einem Prozess, die schwankt immer und ist halt immer von der konkreten Konstellation abhängig. Was war denn der Hintergrund von dieser Vermittlerregelung? Fangen wir mal so an. Es ging grundsätzlich darum, dass man die Mehrwertsteuerpflichten im E-Commerce vereinfacht und einen großen Ansprechpartner hat. Das heißt, dass man diese Mehrwertsteuerpflichten bündelt. Entstünde nun diese Mehrwertsteuerpflicht bei jedem Entwickler von einer elektronischen Dienstleistung und er bringt quasi nur oder bietet der Entwickler über eine Plattform diese digitale Dienstleistung an, dann hätte ich viel mehr Entwickler, die viel schneller überfordert wären, aber halt auch viel schwieriger greifbar sind für die Finanzverwaltung. Und deswegen hat man sich im E-Commerce entschieden, gerade bei diesen digitalen Dienstleistungen, von denen wir hier häufiger reden, dass man diese Mehrwertsteuerpflichten bündeln muss im Endeffekt. Und es gibt noch einen ganz anderen praktischen Grund, weil die Plattform, über die sich dann Verbraucher zum Beispiel registrieren und dann eine digitale Dienstleistung abrufen, also ein Download von einer Software, ein Spiel herunterladen etc., diese Plattform verfügt dann auch meistens über wichtige Informationen zur Bestimmung der Mehrwertsteuerpflicht, also Leistungsort etc. Haben wir auch schon Podcast gemacht, alter Hut. Genau. Aber darum geht es jetzt heute nicht, ja. Und wie immer ist Dreh- und Angelpunkt Bestimmungslandprinzip im Jahr 2015, weil davor war nämlich nicht immer so richtig klar, wer war denn jetzt nun der Leistende, wer muss jetzt die Mehrwertsteuerpflicht tragen. Und so kam es dann auch häufig so, dass die Plattformen diese Mehrwertsteuerpflichten quasi von sich geschoben haben auf die Entwickler und die waren dann halt relativ schwer greifbar. Und jetzt kam es dann natürlich auch teilweise so, dass die Entwickler dann wahrscheinlich weniger Mehrwertsteuern deklariert haben, weswegen dann auch so eine kleine Anreiz war, okay, jetzt holen wir uns so ein paar große raus Und das sind dann im Zweifelsfall die Vermittler.
Ja. Ja klar, aus dieser Gemengelage ist es natürlich dann schwierig, den letztverantwortlichen Mehrwertsteuerpflichtigen zu ermitteln, ganz klar. Schließlich sind aber auch die unterschiedlichen theoretisch viele Entwickler und Plattformbetreiber involviert in so einen Prozess.
Definitiv, definitiv.
Genau. Aber der App Store kann nicht in einem eigenen Namen auftreten. Er stellt lediglich die Infrastruktur zur Verfügung.
Ja,
und in Artikel 9a Mehrwertsteuer DVO gibt es auch eine sogenannte doppelte Fiktion bei der Erbringung elektronischer Dienstleistungen, eben nach Artikel 58 Mehrwertsteuersystem.
Richtlinie, genau. Ja. Nee, ich mit den ganzen Abkürzungen komme ich auch ehrlich gesagt immer durcheinander. Das ist, ist immer sehr bunt. Ja.
Aber nicht von der Regel umfasst sind hingegen eben die Rundfunk- und Fernsehleistungen nach Artikel 6b Mehrwertsteuer DVO. Wie sieht da die konkrete Vermittlungsregelung aus?
Ja, also jetzt haben wir ja immer öfters von Artikel 9a Absatz 1 Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung gesprochen. Und da gibt es eine widerlegbare Vermutung, dass wenn elektronisch erbrachte Dienstleistungen über ein Telekommunikationsnetz, eine Schnittstelle oder ein Portal, sind jetzt alles nur Definitionen, also dieses Portal heißt immer nach dem Gesetzeswort laut ein App Store, ja, erbracht werden, dann ist der Mehrwertsteuerpflichtige, wird vermutet, dass er als Betreiber im eigenen Namen, aber für die Rechnung eines Anbieters, zum Beispiel jetzt diesen Entwickler, auftritt und hier diese Dienstleistung an den Mann bringen will. Und wie prüft man das nun? Das ist eigentlich relativ simpel. Man fängt nämlich man prüft quasi auf jeder Ebene der Leistungskette, habe ich einen Vermittler, der als Empfänger tätig ist im Endeffekt. Ja? Also der empfängt eine digitale Leistung und schiebt sie dann weiter. Und wenn nun elektronische Dienstleistungen B2C erbracht werden, dann ist der letzte Vermittler in dieser Leistungskette nach Artikel 9a Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung der Leistungsnächste und damit auch der Mehrwertsteuerpflichtige. Ich hatte ja vorhin mal ein Beispiel, da habe ich den Fall gebildet, dass wir eine Plattform haben und die kriegt ihre Dienstleistung wieder von einer anderen Plattform und so wird dann geroutet. Damit kann ich das im Endeffekt umgehen, nämlich dass ich versuche, den Vermittler, der dem Verbraucher am nächsten ist, zu bestimmen. Und das ist ein Gedanke, den müssen wir uns auch merken. Der wird nämlich auch bei Zahlungsdienstleistern interessant. Die sind zwar theoretisch ausgeschlossen, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt ist maßgeblich eigentlich die wirtschaftliche Realität. Also um den Leistungsnächsten zum Verbraucher zu bestimmen, habe ich einen Vermittler, der quasi nur an der Erbringung von nach Artikel 9a beteiligt sein muss. Und eine Beteiligung an dieser Erbringung liegt vor, wenn dann ein Mehrwertsteuerpflichtiger die Abrechnung mit dem Empfänger über seine elektronische Dienstleistung im Endeffekt autorisiert. Also die Erbringung der Leistung genehmigt oder im Allgemeinen die Bedingungen auch der Erbringung festlegt. Und liegen nun diese gerade eben genannten Vermutungen vor, dann habe ich hier einen Vermittler. Und wir hatten es schon in einem anderen Podcast, da ging es um die Leistungsortbestimmung, da arbeitet man auch immer mit Vermutungen. Und diese Vermutungen finden wir jetzt hier wieder. Das heißt, ich kann die widerlegen. Ja? Dann bin ich kein Vermittler. Aber das ist relativ schwer in der Praxis, diese Vermutungen zu widerlegen. Weil ich natürlich irgendwie in der Autorisierung der Leistung beteiligt bin und auch bei der Erbringung als Plattform. Weil es wird ja über meine Plattform autorisiert und dann wird der Zahlungsvorgang eingeleitet etc.
Ja, auf jeden Fall sind die Regelungen sehr umfangreich. Und nach Artikel 9a Absatz 1 Mehrwertsteuer DVO können eben auch die Vermutungen widerlegt werden.
Genau.
Und wodurch auch die Mehrwertsteuerpflicht in der Kette eben verschoben werden kann. Aber bitte erzähl uns doch etwas zu diesen Widerlegungen der Vermutung und zu den Ausnahmen.
Ja, dazu muss der Mehrwertsteuerpflichtige, also fangen wir mal mit der Basis wieder an, dazu muss der Mehrwertsteuerpflichtige ausdrücklich als Leistungserbringer genannt werden und dies muss auch in vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien zum Ausdruck kommen. Und für diese ausdrückliche Nennung der Leistungserbringer, um jetzt mal wieder ein bisschen mit Gesetz zu arbeiten, müssen nach Artikel 9a Absatz 1 unter Absatz 2 Literatur A und B Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung die normierten Bedingungen kumulativ vorliegen. Also sorry an der Stelle nochmal für die vielen Paragraphen, aber die müssen halt einfach sein, ja, damit man halt mal ein bisschen mit Substanz arbeitet. Ja.
Ich verstehe schon, ja.
Ja, also im Wesentlichen geht es halt darum.
Wir wollen ja auch was lernen.
Sowieso, es geht ja immer nur darum. Hier. Und im Wesentlichen sind das nun Rechnungs- und Abrechnungsbestimmungen, die halt irgendwie vertraglich normiert werden müssen und wo das zum Ausdruck kommen muss. Und es gibt auch eine generelle Ausnahme von Artikel 9a Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung, die sind in Absatz 3 genannt. Und im Wesentlichen gelten diese Regelungen nicht, diese Vermittlerregelung, wenn für Anbieter von Zahlungsdienstleistungen, Internetdiensteanbieter, beziehungsweise Betreiber und Mobilfunknetzbetreiber. Und das kann man durchaus ein bisschen kritisch sehen, gerade in der Mehrwertsteuererhebung, weil schließlich moderne Zahlungsdienstleister inzwischen sehr stark digitalisiert sind und auch Zusatzleistungen annehmen. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, eigentlich die Betrachtung ist, wer dem Verbraucher am nächsten steht. Und wenn ich jetzt nun mal mir überlege, naja, welche Informationen hat denn der Zahlungsdienstleister, dann bin ich ganz offen, der hat auch ziemlich viele Informationen vom Verbraucher und könnte halt auch ein Mehrwertsteuerpflichtiger sein, aus meiner Meinung. Aber naja, das ist nur so eine Randbemerkung.
Okay, wagen wir mal einen Blick in die Glaskugel, Robert. Du bist doch da der beste Mann für. Ja. Was würde es bedeuten, wenn Zahlungsdienstleister und künftig auch die elektronischen Zahlungsvorgänge beispielsweise in Kryptowährung abgewickelt werden?
Ja, also Blockchain ist ja mein Steckenpferd.
Genau.
Also jetzt, wie gesagt, wagen wir mal einen Blick in die Glaskugel. Und ich hatte ja ein bisschen gerade schon dieses Spannungsverhältnis angeschnitten, gerade mit modernen Zahlungsdienstleistern. Und jetzt ist natürlich das beste Beispiel von modernen Zahlungsdienstleistern, also eine Krypto-Zahlungsform, ja. Und im Allgemeinen, jetzt unabhängig jetzt von Blockchain, entwickelt sich natürlich die digitale Wirtschaft und auch die Zahlungsformen weiter. Und wenn ich jetzt diese sogenannten Digital Payments nehme, die nun immer verstärkte IT-Systeme verwenden und auch mobile Zahlungssysteme habe, dann kann man hier durchaus ein bisschen ins Schwanken kommen. Und dadurch könnte sich natürlich auch die Einstufung als Zahlungsdienstleister nach § 9a Absatz 13 Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung ändern, weswegen ich dann nicht dieses Ausnahmeverhältnis wieder habe und weswegen ich als Zahlungsdienstleister in diese Vermittlerrolle hineinrutschen kann. Das heißt, ich wäre dann wieder dem Verbraucher am nächsten und müsste deshalb Mehrwertsteuern abführen, was ich ja normalerweise als Bank gar nicht müsste. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja? Also das ist immer ein bisschen, ich sehe es zumindest ein bisschen an der Schnittstelle, muss man abwarten, was die Zeit bringt.
Ja, sehr schön. Aber wie immer ein spannendes Thema, an dem sicherlich sich jeden Tag viel bewegt und das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Wir sind aber am Ende unserer Zeit und ich bedanke mich wieder bei dir gewesen zu sein und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Claudia, und Dankeschön.